Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo.
Viel Essen, viel Trinken, laute Musik und Karaoke gab es auf dem Schulfest der Bambini. Neben einem Hipster-Pirat und einigen gut gelaunten Italienern fand auch ich meinen Weg zum Mikrofon. Wenn auch nicht mit meiner besten Performance, aber darum ging's ja eh nicht. Und Lob gab's trotzdem. Kapitel 30. 14. Juli. Der heutige Sonntag steht ganz im Zeichen des Sauerteiges. Im Italienischen auch Pasta Madre, also Mutterteig, genannt. Wobei der italienische Sauerteig etwas anders zubereitet wird und dadurch auch ein wenig anders schmeckt als in Deutschland. Emma hat eine ganz wundervolle Beziehung zu ihrer Pasta Madre, die inzwischen schon über 12 Jahre alt ist. Also die Beziehung, nicht die Pasta. Ihre dritte Tochter, sagt sie immer gerne. Und genau so soll man sie auch behandeln, erklärt sie mir halb ernst an der großen Tavola, Tisch im Laboratorio. Es bedarf gar nicht so viel für die Geburt eines solchen Teiges, quasi dem Mutterkuchen. Der war schlecht, sorry. Pasta Madre ist eigentlich wie Liebe machen. Man braucht dazu einen Mann, Mehl, ungefähr 100 Gramm, eine Frau, Wasser, ungefähr 50 Milliliter und Sex, also was Süßes, ungefähr ein Teelöffel. Und natürlich Zeit, aber keine 9 Monate, sondern nur 2 Wochen. Das Süße, ob Zucker, Honig, Marmelade oder auch Joghurt, ist hier egal, einfach im Wasser auflösen, danach das Mehl hinzufügen und alles zu einem Teigbällchen formen. Wer will, schneidet oben ein Kreuz in den Teig und dann wandert er in ein Gefäß mit losem Deckel, sodass der Teig ein bisschen atmen kann. Auch möglich mit Frischhaltefolie und ein paar Löchern darin. Und schon beginnt das Wunder. Zwar sehr langsam, aber stetig. Der Teig beginnt zu blubbern und wird innerhalb von 2 Tagen zu einer fluffigen, mindestens doppelt so großen Portion. Dann haben Milchsäurebakterien und die Hefen alles aufgemampft, was man mampfen kann, und ganz viele Luftlöcher in den Teig gepupst. Und wie das bei italienischen Bakterien und Hefen so ist, bedeutet nach dem Essen vor dem Essen. Daher werden daraufhin 100 Gramm der alten Masse genommen und in 50 Milliliter Wasser flüssig gerührt. Danach folgen 100 Gramm Mehl und alles wird, wie zuvor, zu einem Teigbällchen geknetet. Ab damit in ein neues Gefäß, damit die lieben Kleinen weiterfuttern können. Der Rest des alten Teiges wird hier dann den Galline, Hühnern, gegeben. Aber nicht immer das Gleiche. Die Pasta will Abwechslung. Du willst ja auch nicht jeden Tag das Gleiche essen, sagt mir Emma auf Italienisch und führt dabei gestikulierend imaginäres Essen zu ihrem Mund. Mal Dinkel, mal Weizen, mal Roggen oder was dir gefällt. Das Ganze macht man dann alle 2 Tage oder alle 48 Stunden über 2 Wochen. Und dann ist die Pasta Madre endlich bereit, um weiterverarbeitet zu werden. Hier machen wir daraus Brot. Die Pasta Madre ist quasi der Hefeersatz. Beim Brot muss immer ein Drittel der Mehlmasse aus Pasta Madre bestehen, erklärt mir Emma und wuchtet dabei eine riesige blaue Wanne auf den Tisch, in der der fertige Brotteig auf seine Verarbeitung wartet. In dem Teig sind 1000 Gramm Mehlmasse, also sind hier ungefähr 300 Gramm Pasta Madre drin, sagt sie mir und tastet dem fluffigen Teigkoloss liebevoll den Bauch. Wenn die Pasta Madre fertig ist, kann sie ganz leicht vervielfacht werden. Man fügt pro 50 Milliliter Wasser einfach 100 Gramm Mehl hinzu. Braucht man mehr, gibt man in dem gleichen Mengenverhältnis einfach mehr dazu. Damit der Mutterteig dann richtig aktiviert wird, gibt man ihm nochmal ein paar Stündchen und kann dann den Brotteig mit den restlichen Zutaten ansetzen. Der darf dann auch nochmal in Ruhe gehen. Aber danach ist es wirklich soweit und der Teig wird zu Leibchen geformt und im Ofen zu einem wunderschönen, frischen Brot. Die Pasta Madre ist für mich wie ein Mensch. Essen, trinken, ausruhen, das ist ja bei uns nicht anders, macht mir Emma verständlich. Auf die Frage, wie lange das Brot im Ofen braucht, kann sie mir beim besten Willen keine genaue Antwort geben. Sie schaut einfach, wann es soweit ist. Sie tastet die Krume und dann weiß sie es einfach aus Erfahrung. Emma macht den Teig mit einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, die ich nicht in der Lage bin, annähernd durch meine Brotbeschreibung wiederzugeben. Sie hat so viel Verständnis von Teig und Hefe, ist dabei flink und danach sieht das Laboratorium meistens wieder picobello aus. Diesen Ausspruch kennt hier übrigens niemand. Bei mir endet eine Backsession schon chaotischer. Okay, im absoluten Saustall, aber ich gelobe Besserung, mit Emma als Lehrmeisterin. Der freie Sonntag vergeht schnell. Ich kuschele unglaublich viel mit Fulmine. Der Kleine wird hier von allen ganz schön in Beschlag genommen und Nora ist nicht gerade zärtlich im Umgang mit ihm. Es ist dieses typische Bild eines kleinen Mädchens, das mit einer halb erwürgten Katze unterm Arm munter durch die Gegend tapst. Dabei lässt Fulmine diese Prozedur resignierend über sich ergehen. Aber er ist hart im Nehmen. Und sobald er für Nora nicht mehr von Interesse ist, nutze auch ich meine Gelegenheit, um mit dem kleinen Tigerchen zu spielen und zu schmusen. Abgesehen davon sind wir mit unseren blonden Haaren und blauen Augen ja quasi verwandt. Ich werde hier echt ein bisschen zum Katzenfreund. Ansonsten steht heute nicht viel an. Ich warte mit Hochspannung auf eine Antwort des Castings, weiß aber, dass ich Geduld haben muss. Daher versuche ich nicht viel daran zu denken. Ich spiele Gitarre, knuspere Emmas Kekse und manchmal döse ich auch einfach mal ein paar Stündchen vor mich hin. So langsam kommt Normalität in mein kleines Abenteuer. Das ist schön, weil ich diesen Ort immer mehr kennenlerne, weil ich die Abläufe verstehe und mehr dazulerne. Aber durch die Normalität verliere ich auch ein wenig den Blick für das Besondere. Beziehungsweise sehe ich in weniger Dingen etwas Besonderes, als ich es vielleicht zu Anfang getan hätte. Zum Beispiel die große Tavola unter einem schattenspendenden Baum direkt beim Laboratorio. Wenn der Kühlschrank uns mal wieder gähnende Leere entgegenschmollt und Emma und ich aus den letzten Resten noch irgendwas für die hungrige Meute zusammenkleistern und dann später doch noch ein tolles Essen für uns bereitsteht, mit Wein, Käseplatte, Crackern und natürlich dem frischen Pane con Farina di Farro. Oder wenn Emma mal eben schnell irgendeinen Teig in der Pfanne macht oder eine köstlich cremige Limonentat bäckt, deren sonnengelbe Füllung in der rötlichen Abendsonne schimmert. An eben dieser rustikal gedeckten großen Tavola, mit Blick über die grün bewachsenen Hügel. Oder dass eine der Hennen zum ersten Mal 6 Eier ausbrütet und alle gespannt auf die kleinen Küken warten, die Ende des Monats hier herumwuseln sollen. Dass ich beim Aufschlagen eines Eis denke, versehentlich eines der Bruteier erwischt zu haben und Emma und ich wie bei einer Krimiserie mit zitternden Händen nach und nach das Ei öffnen, mit der Erwartung, einen furchtbaren Mord begangen zu haben. Am Ende aber alles gut geht und das Ei einfach ein normales Ei war. Aber auch, dass Emma ein paar Tage später zu einem greift, das als Brutei markiert ist und es anschlägt. Sie spürt direkt, dass es ein Brutei ist. Auf der Schale sieht sie sofort das X, mit dem sie die Eier markiert hat. Die Kids müssen es versehentlich in den Kühlschrank geräumt haben. Emma packt es zurück. Es ist unwahrscheinlich, dass das kleine Küken überlebt, aber vielleicht möglich. Diese ganzen kleinen Zwischenerlebnisse scheinen mir manchmal völlig uninteressant oder zumindest nicht so wichtig, dass ich sie hier niederschreiben möchte. Und vielleicht ist genau das ein Zeichen, dass sich unsere gemeinsame Reise langsam dem Ende nähert. Also eure und meine. Vielleicht lehrt es mich aber auch etwas über meine Reise. Vielleicht sind 7 bis 10 Tage auch einfach optimal, um an einem Ort zu bleiben. Habe ich anfangs noch gedacht, für den Rest meines Lebens durch Italien reisen zu wollen, merke ich nun, wie wichtig es ist, zumindest für mich, wieder in die geregelte Welt zu kommen, aus der ich in dieses Abenteuer gestartet bin. Um alles das zu schätzen, was mir hier begegnet, vor allem die Menschen und Erfahrungen. Inzwischen freue ich mich richtig aufs Studieren. Und ich freue mich auch darauf, dass ich nach meiner ersten Prüfungsphase alles hassen werde und mich wieder auf meine Reise freue, die ich definitiv wieder machen will. Aber jetzt sind meine Travel-Akkus schon ordentlich vollgeladen. Mal sehen, was mir noch auf den letzten Metern widerfährt. Noch gibt es sicherlich ein paar Dinge, die es sich zu lernen und zu schreiben lohnt.